Er ist ein sehr genauer Beobachter unserer Gegenwart, gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Dramatikern in Deutschland, schreibt aber auch Romane und Zeitungskolumnen. Außerdem ist er ein ausgezeichneter Fußballer und zwar im Angriff. Herzlich willkommen, Moritz Rinke.
Ja, vielen Dank.
Herr Rinke, als Kind haben Sie die Bücher in Ihrem Regal schon gegen Bälle ausgetauscht, habe ich gelesen. Stimmt das? War das so?
Ja, das stimmt wirklich. Durch mein Elternhaus gab es natürlich eine große Prägung durch Bücher und durch das Theater, durch meine Mutter, die eigentlich Schauspielerin war. Sie hatte auf der Falkenberg-Schule in München vorgesprochen, wurde dort auch angenommen. Mein Großvater ist dann nach München gereist und hat sie quasi noch im Gärtner-Outfit in den Zug gestiegen und nach München gefahren und hat sie da rausgeholt. Und insofern war meine Prägung natürlich eine sehr kulturlastige, weil meine Mutter natürlich immer dachte, ich könnte das jetzt alles, also ihre verlorenen Träume irgendwie auch nachholen. Und die offenbar wurde, während ich irgendwie auf dem Wickeltisch lag, schon der Faust zitiert. Und ich habe dann irgendwann angefangen, all diese Bücher, die mich umgraben, gegen Fußbälle auszutauschen. Und dann lagen wirklich in den Buchregalen eben Bälle.
Sie sind 1967 in Worpswede bei Bremen geboren, ein Ort mit einem hohen künstlerischen Wallungswert sozusagen. Also nicht nur durch die Mutter kam da schon die Kultur, sondern auch der Ort, wo Sie geboren sind, hatte einen hohen künstlerischen Stellenwert. Da waren die vielen bildenden Künstler, Otto Modersohn, seine Frau Paula, Fritz Mackensen, Heinrich Vogler, aber auch Autoren wie Rainer Maria Rilke und viele andere. Die bekannteste Künstlerkolonie Deutschlands, eine Pilgerstätte für Kunstschaffende, für Sinnsucher, für Weltverbesserer aller Art. Wenn man in so einem hochbesetzten Ort aufwächst, interessiert man sich für diese große Tradition oder löst das erstmal auch eine Abwehr aus?
Also auf jeden Fall eine Abwehr. Muss ich vorstellen, das war ja eine sehr interessante Mischung in Worpswede. Also einerseits bestand der halbe Ort aus Künstlern oder solche, die es sein wollten, und der Rest, das waren Bauern. Und der Ort hatte ungefähr, als ich dort aufwuchs, 8000 Menschen, also 4000 Künstler. Davon würde ich sagen, waren 10 erfolgreich. Der Rest der 3990 kämpfte um Reputation. Man kann sich vorstellen, was das wie eine Energie in dem Ort dann war. Ja. Und der Rest waren eben Bauern, die morgens um 6 Uhr aufstanden oder noch früher und abends um 17 Uhr das Abendbrot hatten und da standen die Künstler quasi gerade auf. Ja. Also man kann sagen, dass in diesem Ort gab es zwei Zeitzonen. Ja. Und ich hatte halt viele Kinder, die aus den bäuerlichen Kreisen kamen, mit denen ich dann eben auch Fußball spielte auf den viel zu schlammigen Moorwiesen. Und so gesehen hatte ich immer diese bodenständige Seite und dann immer diese künstlerische des Künstlerdorfes. Und natürlich viele meiner Freunde, die auch aus diesen die mir von der Künstlerseite kam, mit Künstlereltern, die haben rebelliert bis ins heutige Leben. Viele sind aus reinem Protest Automechaniker geworden oder Industriekaufmann, auf jeden Fall nicht Künstler, was sie eben hätten werden sollen. Und es gab eine Alternative, die so zwischen dem bürgerlichen Leben und dem des Künstlers stand. Das war Galerist oder Drogenhändler. Und es gab eben viele, ja auch, also Worpswede hatte ein definitives Drogenproblem, wahrscheinlich auch noch heute, aber in der Zeit natürlich sowieso. Das war ja auch eine Art halbe Kommune, die dort gelebt wurde. Also das kann ich dann auch gerne noch genauer ausführen. Mhm. Ja, und so gesehen war das eine interessante, eigenartige Mischung, in der ich da groß wurde.
Worpswede, Sie haben es gerade schon anklingen lassen, war eben auch ein Ort für so sozialromantische Utopien, schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts, aber dann auch für die 68er. Hat das Ihre eigene Kindheit und Jugend dann auch geprägt?
Ja, 68 konnte ich so quasi aus der Kinderperspektive noch relativ gut beobachten, obwohl ich ja erst 1967 auf die Welt gekommen bin. Aber in Norddeutschland kommt eben alles verspätet an und deshalb fand die 68er-Bewegung eigentlich erst so 1975, 76 statt. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir, das war ja auch eben eine Ausprägung der 68er, eben orgiastische Feste, lange Partys, auf der wir Kinder natürlich auch immer zugegen waren. Und die Eigenart bestand darin, dass wir irgendwann müde wurden, uns aber keiner zu Bett brachte. Also fingen wir an, uns irgendwie selbst zu Bett zu bringen. Und ich kann mich an ein Fest erinnern, im Hause eines bekannten Komponisten, und lief irgendwann in das Schlafzimmer des Komponisten, fand dort aber die Gattin des Komponisten vor mit einem anderen Mann. Und diesen anderen Mann kannte ich von Wahlplakaten der DKP, also der Kommunisten, die gerade Kommunalwahlkampf in Worpswede machten, und dessen Konterfei war überall in Worpswede abgebildet. Und ich öffnete die Tür und kannte natürlich den Komponisten und sah die Gattin des Komponisten und dachte mir, das stimmt doch irgendwas nicht, und fragte: Sagen Sie mal, sind Sie Komponist oder Kommunist? Und dann war ein verwunderter Blick und ich schloss die Tür wieder leise. Ja, das sind so Erinnerungen an diese 68er-Zeit.
Haben Sie sich denn dann irgendwann eher nach so einem richtig klassisch bürgerlichen Leben gesehnt nach diesen Erfahrungen, oder fanden Sie das eigentlich ganz gut?
Ja, ich glaube, dass es bei Kindern oft auch eine Sehnsucht gibt nach dem komplett anderen, weil ja oft quasi sich Lebensformen dann auch manchmal in das ein oder andere Extrem ausweiten. Und ich habe halt auch die andere Seite immer gesehen. Es gab ja eben in Worpswede auch diese andere Seite, das ist eben die Bauernschaft, und die lebte ja halt ein ganz anderes Leben. Und ich hatte mich auch immer gesehnt nach einem pünktlichen Mittagessen. Also wenn bei mir Mittagessen gab, dann hatten meine Bauernfreunde, die hatten schon Abendbrot, ja. Also es gab, das meinte ich mit den Zeitzonen, das war immer alles verspätet, oder die anderen waren immer pünktlicher, organisierter, für mich organisierter. Und das ist, glaube ich, diese Regelmäßigkeit und die Konstanz, das ist, glaube ich, etwas, was Kinder schon lieben und was solche Eltern in dieser Zeit vielleicht nicht immer so bewusst war.
Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel, so heißt Ihr Roman, der in diesem Kunstort Worpswede spielt, ein Künstlerroman, ein Familienroman, 68 kommt vor und auch ein Kapitel verdrängte NS-Vergangenheit. Ist Worpswede ein besonders guter Ort, um da so ein ganzes deutsches Jahrhundert zu spiegeln?
Ja, ich glaube, das war wirklich ein Geschenk, dass ich in diesem Ort aufwachsen durfte und dann eben auch später wirklich mich dafür interessierte, was eigentlich an diesem Ort geschah. Und das ist natürlich durch diese Künstlerkolonie, der Heinrich Vogler, der eine ausgesprochene Anziehungskraft für internationale Künstler hat, denn, also da kam ja Rainer Maria Rilke, Trotzki war mal da, da waren die Nichte von Lenin, also da waren illustre Leute in Worpswede. Und diese Mischung aus eben Künstlertum, die Ideologien, die diese Künstler vertraten, dann eben die Ausrichtung des Heinrich Vogler in den Kommunismus, dann eben die Bedrohung durch den Nationalsozialismus, die große Frage der Künstler: Sage ich nein oder spiele ich mit in dem System? Wie verführbar bin ich? Oder inwieweit ist der Instinkt zu überleben einfach größer als das moralische Nein? Und das sind natürlich Fragen, die mich heute auch interessiert haben. Es ist immer sehr einfach, von heute zu urteilen, aber was bedeutet es eben in dem Moment, wenn man überleben will, auf welcher Seite man steht? Vor allem, weil man ja auch noch gar nicht wusste, was eigentlich alles genau am Ende dabei herauskommt. Und diese Biografien habe ich halt teilweise auch recherchiert, obwohl keine Figur wirklich als solche gezeichnet ist in dem Roman. Aber ich habe natürlich mich für diese Biografien in Worpswede interessiert. Und dann kam natürlich die 68er-Zeit, die ich noch eben, wie beschrieben, aus der Kinderperspektive miterlebte. Und all diese verschiedenen Zeitebenen und Entwicklungen und Epochen, die sind in diesem Roman verarbeitet und überlagern sich. Und der Roman spielt ja auf drei Ebenen. Eben eigentlich spielt der 2003, dass dieser junge Paul in den Ort seiner Kindheit zurückkommt und das Haus seiner Kindheit retten soll, was eben im Moor zu versinken droht. Und die Mutter, die mittlerweile auf Lanzarote lebt, in der nächsten Künstlerkolonie, beauftragt ihn eben also, dieses Haus zu retten. Und weil der Großvater, also ihr Vater, ein berühmter Bildhauer war und der ganze Garten steht voller historischer Skulpturen von Rilke über Willy Brandt bis zu den Beatles, Heinz Rühmann, also alle stehen sie dort. Rodin, er wurde selbst der Rodin des Nordens genannt, der Großvater. Und er muss das nun alles retten und eben dann bei der Trockenlegung oder bei dem Versuch, diesen Garten trocken zu legen, tauchen im Garten, in der Erde, tauchen plötzlich diese Reichsskulpturen auf von den Reichsbauernführern von Adolf Hitler.
Beginnen, die auch der Großvater gemacht hat.
Die auch der Großvater gemacht hat und dann natürlich irgendwann sich eine andere Biografie zuzulegen, vergraben hat. Also die anderen Figuren stehen alle noch im Garten, wie so ein Panoptikum, wie im Kettenkarussell angeordnet um einen dicken Baum, an dem sie festgebunden werden, damit sie nicht versinken. Alles von Nullkück, dem stummen Hausmann, ein leicht debiler, aber wunderbarer Mensch, der die Stellung dort hält, als einziger in diesem Riesenhaus lebt. Und der hat die alle halt an diese Eiche gebunden und da stehen diese Gestalten und versinken mehr und mehr. Und er hat das immer so gemacht, dass sich immer gegenüber besonders schwere Figuren stehen. Also zum Beispiel Luther auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann wiederum jemand sehr Schweres, der wiederum dieses Gewicht dann diesen Baum in der Aufrechten hält. Ja, und dann tauchen eben diese Reichsskulpturen, diese Nazi-Skulpturen auf, die Reichsbauernführer von Adolf Hitler, die eine große Rolle spielten in der Nazi-Ideologie. Und die mussten eben verschwinden.
Ja, Sie beschreiben also auch diese Abgründe dieser scheinbaren Utopie, dieses Künstleridylls. Sie leben heute selbst in der Stadt, in Berlin. Können Sie denn mit der romantischen Idee seiner Künstlerkolonie auf dem Land selbst was anfangen?
Ja, also ehrlich gesagt, ich könnte jetzt nicht nach Worpswede zurück. Das hat sich natürlich auch alles dahin entwickelt, dass es eher so eine Art Vermarktung von Künstlerkolonie. Also da wird die Künstlerkolonie von damals vermarktet und es gibt halt viel Kunsthandwerk und viel Tourismus, einige sehr schöne Museen. Aber die mit Spannung geladene Künstlerkolonie von früher, die ist natürlich verschwunden. Und Sie fragen ja, ob ich mir noch heute eine Künstlerkolonie vorstellen könnte, in der ich selber lebe. Eigentlich nein. Komischerweise habe ich mir einen Traum verwirklicht. Ich wollte immer ein Haus auf Lanzarote haben und habe es in den letzten 2 Jahren gebaut. Nicht ahnend, dass sich mehr und mehr daraus eine Künstlerkolonie entwickelt, weil auch jetzt andere Künstler nachgezogen sind. Mein guter Freund Dieter Koslik, der Berlinale-Chef, auch dort immer sich erholt von der Berlinale. Und bis ich irgendwann gewahr wurde, dass lauter Künstler und oder mit Kunst tunhabende Menschen.
Das verfolgt sie. Ja, das unfreiwillig.
Offenbar.
Das Malen war es ja für Sie dann trotz der großen Tradition an dem Ort gerade nicht. Die Bücher haben wir gerade schon drüber gesprochen, es waren eher die Bälle erst. Aber das Theater, das hat Sie doch schon früh angezogen, oder?
Ja, durch die Nähe zum Bremer Theater und auch die Freundschaft meiner Eltern zu einem Choreografen, dem Johann Kresnik, der Ballettchef damals in Bremen war und der jedes Wochenende auch mit Balletttänzern bei uns war. Und ich war in der Lage, als Kind den Flickflack also auszuführen. Und lange bevor der Salto beim Torjubel modern wurde, konnte ich den schon. Und ich wollte aber Torwart werden und sprang immer im Garten herum und wurde also quasi von dem Ballettmeister trainiert und hatte eine Torwarttechnik, die nahe an das Tanztheater heranreichte. Ja, und dadurch habe ich natürlich dann später auch das Schauspiel kennengelernt. Offenbar sollte ich mal als Kind dort abgestellt worden sein, weil meine Eltern in Bremen Einkäufe zu tun hatten. Und da wurde ich in eine Probe geschoben von Zadek. Es war aber so laut, dass ich irgendwie nur schrie. Und dann hat man mich in eine andere Probe von Peter Stein geschoben. Da ging es ein bisschen gesitteter zu. Also sehr früh nahe dem Theater und dieser Form des Spielens. Und ich habe schon früh erkannt, dass diese Theaterleute irgendwie alle Kinder waren, trotz ihres für mich gigantischen Alters. Als Kind sind ja Erwachsene immer so wahnsinnig erwachsen und groß. Und man hat ja, kann sich ja nicht vorstellen, dass man jemals so alt sein wird. Und diese Verlängerung der Kindheit in das Erwachsenenleben, das ist ja eigentlich Theater. Oder das ist das, was ich heute sehe. Das ist ja eigentlich, das ist ja auch oft auch sehr nervend, ne? Dass man kaum Erwachsene in diesem Theaterbetrieb trifft. Also alles so spielende, oft narzisstisch sehr leicht kränkbare Gestalten.
Gilt das für alle, für die Schauspieler und für die Regisseure? Finden Sie, die sind alle Kinder geblieben?
Ja, also das gilt ja, also ich glaube, vor allem für Schauspieler und Regisseure. Man muss sich ja vorstellen, dass man im Theater alles erfindet und alles spielt immer als ob eine Imitation und es ist nicht die Wirklichkeit. Man ahmt sie zwar nach oder man verstellt sie bewusst oder überhöht sie oder dekonstruiert sie, aber auf jeden Fall spielt man mit einer Form von Wirklichkeit und das kann man, wenn man es so ernst nimmt wie die Theaterleute und auf dem Theater so ernsthaft und so verbissen ist und doch eigentlich weiß, dass es nicht die Wirklichkeit ist und dass es hinter diesem Theater auch ganz andere Existenzen gibt, das können nur Kinderaugen. So ernsthaft durch diese Unwirklichkeit zu laufen, das ist, glaube ich, eine große Qualität und eine große Gefahr auch von Theater.
Sie haben schon als Schauspieler gewirkt, aber wollten Sie eher Schauspieler werden am Anfang oder war es gleich auch das Stücke schreiben?
Nein, ich wollte tatsächlich Schauspieler werden. Ich habe mit 17, 18 angefangen, Rollen einzustudieren. Einmal habe ich, als ich im Zivildienst war, in 5942 Kirchhundem 3, das war im Hochsauerland, war ich in einem anthroposophischen Bildungswerk. Und wenn ich mal frei hatte, dann lief ich in diese hochsauerländischen Wälder und übte meinen Robespierre. Blöderweise so eine berühmte Rolle, was man ja nicht machen sollte. Und spielte also den Robespierre in der Auseinandersetzung mit Danton und schrie ihn hinaus und stand auf so einer abgeschnittenen, aus so einer Baumkuppe, ja. Bis irgendwann, ich kann in keine Bühnenaufführung gehen, ohne diesen Knall zu hören, der sich dann kurz nach meinem Monolog ereignete. Nämlich ein Jäger, ein Förster, fand es so unerhört, dass ich in diesem seinem Revier derartig rumschrie und wahrscheinlich verstand er kein Wort von dem, was ich da schrie, dass er einfach sein Gewehr nahm und sich zur Wehr setzte, indem er einen Schuss abgab. Also nicht auf mich, aber in die Luft. Und so wurde Robespierre also jäh unterbrochen und ich bekam Waldverbot. Und das hat wahrscheinlich auch dem Robespierre-Vortrag nicht gut getan. Ich bin aber immerhin auf der Schauspielschule in Berlin in die letzte Runde gekommen. Aber man hat mich nicht genommen. Und da man mich nicht nahm, war ich so beleidigt, dass ich sagte, dann eben nicht. Das war eure große Chance, mich als Schauspieler zu entdecken. Dann gehe ich eben in die Regie und habe mich in, wo habe ich mich beworben? In Hamburg, in der Regieschule von Jürgen Flimm. Der lehrte damals Regie, angekoppelt an sein Thalia-Theater, mit dem Professor Manfred Brauneck. Der schrieb so riesengroße Theaterlexika. Und da habe ich mich beworben, zweimal sogar. Ich bin zweimal durchgefallen, weil ich mich jedes Mal mit Flimm gestritten hatte. Einmal über den Torquato Tasso und dann, glaube ich, sogar über Büchner. Und Jahre, Jahre später durfte ich dann das Thalia-Theater eröffnen. Mit einem neuen Stück von mir wurde es eröffnet, Republik Veneta, in der Intendanz von Kuhn. Also Kuhn löste Flimm ab und ich saß in der Loge. Neben mir saß dieser Manfred Brauneck, zufälligerweise, der mir damals immer noch sehr gut zusprach und sagte, bleiben Sie mal in Gießen. Ich studierte schon in Gießen, in dieser schrecklichen Stadt, in der selbst Büchner nicht aushalten konnte. Und der sagte, der Brauneck, ja, warten Sie mal, gleich kommt der Flimm. Und dann kam der Flimm rein in die Loge und dann tippte der Brauneck dem Flimm auf die Schulter und sagte, kennen Sie den noch? Und der Flimm, natürlich nicht, wie auch. Und dann gab es ein kleines Aufklärungsgespräch zwischen Brauneck und Flimm. Und ich war mächtig stolz, dass ich nun mit meinem Stück das Theater neu eröffnet wird, die neue Ära eingeleitet wird von Flimm. Und er sitzt dort und muss sich das anschauen.
Eine große späte Genugtuung.
Ja, und ich erzähle ihm das heute immer noch gerne. Und er läuft immer sehr rot an. Und das ist immer eine gute Gelegenheit, Flimm mal, was ja nicht einfach ist, aus der Fassung zu bringen. Wir sind aber heute sehr gut befreundet. Ich bin ihm auch sehr dankbar, weil ich glaube, diese Regieschüler, die durften mehr oder weniger nur Kaffee kochen bei ihm.
Ja, und obwohl Gießen, wie Sie sagen, keine besonders schöne Stadt ist, wie war das Studium dort? Sind Sie da notgedrungen dann hingegangen, nachdem Sie eben ja. an den anderen Schulen nicht genommen wurden?
Ja, ich war schon da und hatte mich dann, weil es so schrecklich war, wieder beworben. Ich hatte mich ja zweimal in Hamburg beworben, aber ich habe es einfach nicht geschafft, aus Gießen wegzukommen. Ich meine, das ist so eine schreckliche Stadt, dass teilweise aus allen deutschen Städten oder international Architekturstudenten dorthin gefahren werden und dann stellen sich die Profs dahin und sagen, meine lieben Damen und Herren, aber so nicht, ja. Also das ist so ein Vorzeigebild für Nicht-Architektur. Und da musste ich es halt dann irgendwie aushalten. Also das Gute an Gießen ist, dass man sich da wirklich zum Genie ausbilden lassen kann, weil man nichts zu tun hat. Das war ein Spruch, den ich bezog das nicht auf mich, sondern das war ein Spruch, den ich mir mal ausgeschnitten hatte aus der Zeitung. Da war so ein Ranking über Studienstädte und da stand dann irgendwann, weil der allgemein deutsche Student lieber in München Windsurfen geht, als sich in Gießen zum Genie ausbilden zu lassen. Und das habe ich mir ausgeschnitten und in die Lampe gehängt.
Und das Studium, also Drama, Theater, Medien hieß es, glaube ich, genau. Was Sie da studiert haben. Wie war das? Welcher Begriff von Theater wurde Ihnen da vermittelt? Sind Sie da mit guten Leuten in Kontakt gekommen?
Ja, das war ein großes Glück, dass ich eigentlich mit Leuten zusammenkam, die gar nicht so meiner bisherigen Biografie entsprachen, nämlich Robert Wilson und Heiner Müller und George Tabori und Jerzy Grotowski. Das hatte natürlich zu tun, ich hatte einen polnischen Theatervater, also einen polnischen Professor dort, den Andrzej Wirth. Professor Andrzej Wirth war oder ist immer noch ein sehr fideler Mann, Theaterprofessor, der hier in Berlin lebt und der damals diesen Ruf bekam, nach Gießen zu gehen, dort ein Drama Department, also angelehnt an die englischen Drama Schools, versuchte eine Mischung aus Universität und Schauspielschule oder Regieschule zu gründen. Also wir hatten eine eigene Probebühne, wir konnten dort Projekte machen mit einer relativ guten Ausstattung. Wir hatten aber auch die Theorie. Also ich hatte Romanistik, Germanistik, Slavistik, Kunstgeschichte, sogar Jura, Theatergeschichte.
Wir hatten ein großes Spektrum an allgemeinen Bildung, aber verbunden dann mit der Theaterpraxis und eben immer in Blockseminaren diese tollen Regisseure. So bin ich zum Beispiel zu Robert Wilson gekommen, ans Theater in Frankfurt. Der hat mich da engagiert, weil er Studenten braucht. Und so lernte ich dann Marianne Hoppe kennen und Christoph Waltz und verliebte mich unsterblich in eine Schauspielerin am Schauspiel Frankfurt, die natürlich viel älter war als ich. Und das kam alles durch Gießen. Und da,
dann war Gießen doch das Glück.
Ja, Gießen war das Glück. Und es war eben toll, bei diesem verrückten Angier Wirth, den ich sehr liebe, zu studieren. Ich sage das immer, weil er es, glaube ich, auch so gern hört. Ich habe zwar nie was von dem verstanden, was er meint. Er war so dialektisch, dass ich das einfach nie kapierte. Aber die Art und Weise, wie er auftreten, wie er ein Bewusstsein vermittelte von dem, also dass man auch selbstbewusst auftreten muss. Er hatte einfach eine tolle Art, von der ich mir einiges abgeguckt habe.
Was verstehen Sie selbst unter gutem zeitgenössischem Theater? Wo hat das Theater heute seine Stärken, auch im Vergleich zu anderen Kunstgenres?
Das Tolle an dem Theater oder weshalb ich meinen Beruf des Dramatikers so liebe, ist, dass ich natürlich mit dem Theater etwas schaffen kann, was in dem Moment immer wieder stattfinden kann. Dass ich also im Gegensatz zum Museumskunst oder zur Malerei, bildenden Kunst, die dann dort steht und quasi in keine Interaktion mit dem Betrachter treten kann, also tritt sie natürlich, aber die bildende Kunst kann ja nicht reagieren darauf, was nur wir können reagieren, ist ja logisch. Und das ist halt auf der Leinwand nicht möglich, das ist in der Malerei, in der bildenden, ausgestellten Kunst nicht möglich. Das geht eigentlich nur in der Oper und im Theater. Und in der Oper ist es auch schwieriger, weil das Korsett der Musik und der Inszenierung so oft so starr ist, dass dort eigentlich keine wirkliche Lebendigkeit entstehen kann. Das ist meine Kritik an der Oper. Aber im Schauspiel eben. Und das ist etwas, was ich sehr liebe, dass ich jeden Abend etwas wieder anders erlebe. Andere Reaktion des Publikums. Ich habe Aufführungen von einem demselben Stück erlebt, die völlig anders liefen.
Sie haben offenbar auch ein sehr gutes Gespür jeweils für den Nerv der Zeit. Ihre Stücke zählen regelmäßig zu den meistgespielten Stücken der Saison. Republik Vineta wurde 2001 zum besten deutschsprachigen Theaterstück gewählt und auch verfilmt. Zuletzt Wir lieben und wissen nichts, 2012 in Frankfurt uraufgeführt und dann an, ich glaube, über 30 Bühnen gespielt. Da geht es um zwei Paare, die so einen Wohnungstausch machen, weil sie, ich glaube, jeweils am anderen Ort eben beruflich zu tun haben. Und im Laufe des Stücks enthüllen sich dann so ihre wahren Sehnsüchte, ihre Lebenslügen, die verdrängten Gefühle. Und diese Zwei-Paare-Konstellation, die hat sich ja schon bei Wer hat Angst vor Virginia Woolf bewährt. Was war für Sie der Reiz, so eine Zwei-Paar-Konstellation mal auf die Bühne zu bringen?
Meine wunderbare Theaterverlegerin Corinna Brocher, sie wollte, dass ich eine Komödie schreibe. Sie sagte, es gäbe so wenig Komödien in Deutschland und natürlich hatte sie mit vielen englischen, amerikanischen Dramatikern in ihrem Leben zu tun, also all diesen wunderbaren Komödienschreibern. Und in Deutschland hat die Komödie keine gute Tradition, weil ja auch immer die Komödie schnell dem Boulevard zugezählt wird. Und der Boulevard als etwas, ja, nicht tiefgründiges gilt, was ja ein großer Fehler ist. Und so habe ich mich dann eine Komödie gemacht. Ich merkte aber im Laufe der Zeit, dass ich den reinen Komödienton gar nicht einhalten kann, weil ich dann doch zu sehr deutscher Dramatiker bin. Und es ist so eine Mischform aus, natürlich ist es auch in der Komödie die Verzweiflung der Menschen extrem. Und das ist ja, dass wir gucken nur mit einem sehr komödiantischen Blick auf die Verzweiflung der Menschen. Oder je verzweifelter sie sind, umso komischer werden sie ja oft. Ja, es ist teilweise ein englisches und teilweise ein deutsches Stück. Und ja, warum es dann so erfolgreich wurde, vermutlich, weil man es eben auch sehr als Komödie spielen kann. Und die gibt's halt selten. Und ich glaube, dass auch diese Konstellation dieser beiden Paare in ihrer Unterschiedlichkeit, in den unterschiedlichen Sehnsüchten, also diese Frauenmodelle sind, glaube ich, zwei Frauenmodelle, die heute wieder sehr, sehr, glaube ich, im Zusammenleben von Männern und Frauen irgendwie diskutiert werden. Also wie bewegt sich eine Frau zwischen Beruf und Kind und Beanspruchung durch beides? Wie definiert sich ein Mann? Und dieses Stück bringt, glaube ich, all diese Fragen auf und natürlich auch mit anderen zeitgenössischen Themen. Und ja, das hat mir sehr viel Freude gemacht, an diesem Stück zu arbeiten.
Und es ist ein Stück mit vier großen Rollen, in denen sich die Schauspieler richtig entfalten können. Ja, das ist Ihnen auch immer relativ wichtig, oder?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass ich quasi dieses verhinderte Schauspielertum meiner Mutter, was ich mir dann ja auch widerfahren ist, ich habe es ja dann irgendwann eingeholt, und dann habe ich ja dann selber Kino angefangen zu spielen. Aber ich möchte immer für die Schauspieler das Beste und große Rollen, weil ich mir immer vorstelle, ich werde sie auch irgendwann selber spielen. Und Kinoproduktion zum Beispiel, wenn ich da gefragt werde, ich schreibe mir auch immer selber Rollen rein. Und die Rollen müssen möglichst alle gleich groß sein. Es gibt ja oft in der Dramatik ganz scheußliche, kleine, winzige, wo man sich fragt, das möchte doch keiner spielen. Und ich habe immer versucht, auch in den kleinen Rollen, ist mir vielleicht am Anfang noch nicht so gut gelungen, aber auch immer den allen Rollen irgendetwas zu geben, was Schauspieler interessieren könnte.
Sollten Sie nicht auch die Rolle des Sebastian in Hamburg selbst spielen am Theater?
Ja.
Da ist aber nichts draus geworden.
Ich habe mich nicht getraut, weil das noch ganz am Anfang war. Die Hamburger Aufführung von der Ulrike Mack, die ist sehr, sehr gelungen. Vermutlich auch, also ich bin froh, dass ich nicht mitgespielt habe, weil sie ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Und das wäre die zweite Produktion nach der Uraufführung gewesen. Und da wären noch so viele Kritiker gekommen. Also wenn das die 50. Aufführung gewesen wäre, dann hätte ich mich gefragt, hätte ich es auf jeden Fall gemacht. Es gab nochmal die Überlegung, hier in Berlin es zu spielen, am Renaissance-Theater selber. Aber hier in Berlin, in meiner eigenen Heimat, vor all diesen Berliner Theaterkritikern, oh nein, danke.
Aber spielen Sie noch? Also Sie haben ja auch in einem Film gespielt, September, ja, ja. Max Ferber-Böck. Gibt es noch weitere Ambitionen?
Ja, ich werde in der Verfilmung von Wir lieben und wissen nichts, das wird verfilmt von der Konstantin. Ich darf ja hier nicht klopfen, weil das unsere wunderbare Tonleiterin hier verstören würde. Aber ich klopfe mal innerlich, also das muss man beim Film immer, weil das gendet sich, irgendwas ändert sich immer bei diesen Filmleuten. Also wenn alles gut geht, produziert der wunderbare Günter Rohrbach, einer der tollsten Menschen, die ich überhaupt im Kulturbetrieb je kennengelernt habe, der will diesen Film produzieren oder wird ihn produzieren mit einer tollen Besetzung. Ja, und da hoffe ich, dass ich mitspielen werde. Und Hermine Hundgeburt wird die Regisseurin sein.
Ihre Rolle in September hat Ihnen bei den Filmfestspielen in Cannes bei einem Dinner immerhin eine Aufforderung zum Tanz von Nicole Kidman mal eingebracht, habe ich gelesen. Da wollte ich Sie doch nochmal nachfragen. Und Sie haben sich tatsächlich einfach verdrückt?
Ja, wir erwischen mich jetzt an einem ganz wunden Punkt meiner Laufbahn. Ich habe dann mich eine große Chance vertan, glaube ich. Das ist jetzt, glaube ich, 10 Jahre her. In der Tat, da gab es so ein Dinner am Tag der Aufführung und sie war mit Dogma, dem Film von Lars von Trier, dort und ich eben mit der Ferber-Böck-Aufführung. Wir waren ja die Ersten nach 10 Jahren, die überhaupt mal wieder nach Cannes eingeladen wurden vom deutschen Film. Und für mich war das ja alles, ich meine, das war irgendwie wie Klein Moritz in Hollywood, meine erste Kinodarbietung mit rotem Teppich und allem. Und dann muss man sich vorstellen, saß ich in diesem Kino und ich rede ja so viel in diesem Film. Und es wird ja untertitelt mit Englisch und mit Französisch. Und immer wenn ich sprach, war der ganze Bildschirm voller Untertitel, ja. Und ich stand immer auf im Kino, damit ich meinen Kopf sehe, weil ich hatte das Gefühl, wenn ich stehe, dann sehe ich wenigstens meine Augen. Weil ich bis oben hin so mit Text zugekleistert war bis zur Nasenspitze. Ich meine, jetzt weiß man auch, wie so Kinobiografien geschrieben werden, wie so Starbiografien entstehen. Man hat eine Vorführung, da rennt man raus, dann ist man plötzlich ein Kinogesicht, ja, so ungefähr. Und gerade in Cannes. Und dann gab es abends dieses Essen und dann saß ich da gegenüber von Kidman und sie kannte mich natürlich überhaupt nicht, wie auch, und merkte immer, wie sie sich erkundigte, wer ist denn dieser Mann? Und ich saß irgendwie sehr schüchtern an diesem Tisch. Ich wusste auch gar nicht, was ich machen sollte, mit wem ich mich unterhalten sollte, weil mein Regisseur saß nie mehr, der sprach immer mit irgendwelchen anderen. Und so schaute ich ab und zu mal die Nicole Kidman, die ich natürlich fantastisch fand an. So eine wunderschöne Frau. Und sie schaute mich auch einmal länger an. Ich bin fast vom Stuhl gefallen und dann irgendwann gab es einen klaren Blick und dann stand sie auf und dann drehte sie sich nochmal um und ich weiß nicht, ich blieb sitzen. Und es war nicht tanzen, sie ging raus. Ich glaube, sie wollte eine Zigarette rauchen und ich hätte dann natürlich folgen sollen. Und das war einfach, man würde sagen, verschenkt.
Denken Sie noch manchmal dran?
Ja, also ich bin schon mit meinem Leben ganz zufrieden. Ich glaube nicht, dass sich das sonderbar verändert hätte durch eine Liaison. Nicole Kidman, ich meine, vielleicht wäre ich, dann würde ich dann heute in Los Angeles leben, keine Ahnung, aber nein, das ist schon alles gut so.
Sie haben für die Nibelungen-Festspiele in Worms den Nibelungenstoff gleich mehrfach neu bearbeitet, 2002 und später nochmal, Siegfrieds Frauen und Die letzten Tage von Burgund heißen die beiden Stücke. Worin liegt für Sie die besondere Faszinationskraft dieses Nibelungenstoffs?
Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz reicher Stoff. Ich glaube, der reichste deutsche Stoff, den wir haben, also mit all den Urleidenschaften, Treue, Rache, Neid, Missgunst, Macht, Ruhm, alles ist in diesen Liebe, alles ist in diesem Stoff vereint. Und ich kannte den Stoff schon, also er wurde dann ja herangetragen von der Stadt Worms. Und sie hatten sich entschieden, dass es ein junger Dramatiker dramatisieren müsste, um auch diese ganze Belastung auch von dem Stoff zu nehmen. Und haben mich gefragt, ich hatte gerade mein allererstes Stück, kam heraus in Der graue Engel. 98 bereits habe ich dann den Vertrag unterzeichnet. Und da war ich ganz, ganz am Anfang meiner Karriere und hatte diesen Adolf vor mir. Und für den sollte ich halt eine Rolle schreiben, den Hagen von Tronje. Und das war eine wunderbare Aufgabe. Und so habe ich dann halt auch die ganze Begleitung dieser Gründung eigentlich miterlebt und auch mit befördert. Also das war ja kein einfaches Spiel, diese Nibelungenfestspiele aus dem Boden zu stampfen, also eine ganz neue Struktur dort zu schaffen. Ich bin sehr stolz darauf, also auch mit all den Menschen, die das möglich gemacht hat. Also der erste Intendant Naseband, da gab es einen großen Krach, der ist hingegangen. Dann kam Dieter Wedel, den dann der Adolf holte.
Inzwischen ist es Nico Hofmann. Inzwischen ist es Nico Hofmann. Eine Erfolgsgeschichte.
Ne? Ja, es ist eine große Erfolgsgeschichte. Und ich wünsche natürlich den Festspielen alles Gute, dass sie das weiterhin Jahr für Jahr stemmen.
Sie waren und sind immer wieder, Moritz Rinke, auch als Journalist tätig. Sie haben preisgekrönte Reportagen geschrieben. Sie waren Redakteur beim Tagesspiegel in Berlin und für den schreiben Sie auch bis heute regelmäßig. Welche Rolle spielt dieses journalistische Schreiben für Ihre Arbeit als Dramatiker oder sind das für Sie ganz getrennte Sphären?
Das sind nicht unbedingt getrennte Sphären, weil die oft so eine Erfrischungsfunktion haben. Dieses Schreiben für Bücher, also Romane, Theaterstücke, das ist ja oft, dass das, was man an dem Tag schreibt, ja erst viel, viel, viel später überhaupt das Licht der Öffentlichkeit erblickt. Also das wird dann entweder gespielt ein Jahr später oder gedruckt anderthalb Jahre später. Und dieses Zeitungsschreiben ist natürlich von einem Tag zum anderen. Also, und wenn man das Gefühl hat, man müsste mal irgendwie auch mal schneller sein, ja, dann ist natürlich die Zeitung eine wunderbare Form. Und es gibt eben auch noch einen Grund, warum ich das mache, weil ich immer gerne auch diese Zeit, in der ich lebe, so gerne einfange und auch diese Verrücktheiten dieser Zeiten und diese grelle Gegenwart, in der wir leben, die ja immer drei Wochen lang stehen ja bei uns Themen auf der Agenda, die wir dann nach mindestens oder noch oft noch schneller nach zwei Wochen wieder komplett vergessen haben. Und dann kommt das nächste Thema und dann das wieder nächste Thema und dieser quasi Fanatie der Augenblicke in der fast Gegenwartschrumpfung, weil die Gegenwart wird ja immer, immer kleiner und die Masse an Erinnerung oder die Vergangenheit, an die wir uns erinnern müssten, ist ja gerade erst vergangen und das ist aber alles schon so weit weg und so weit verdrängt, dass wir eigentlich permanent Gegenwart schon verdrängen. Und darum habe ich irgendwann diesen Terminus der Erinnerung an die Gegenwart erfunden, dass wir uns schon an die Gegenwart erinnern müssen, weil die Gegenwart so, so wahnsinnig schrumpft, dass nach drei, vier Wochen wir Dinge schon der Vergangenheit quasi übergeben und dadurch auch nichts lernen für die Zukunft. Und diesen von Hermann Lübbe geprägten Begriff der Gegenwartschrumpfung habe ich halt auch versucht anzuwenden in diesen Büchern. Alle sieben Jahre erscheinen diese Erinnerungen an die Gegenwart. Die haben dann andere Titel. Einmal war es der Blauwall im Kirschgarten. Da steht dann der Untertitel Erinnerung an die Gegenwart. Einmal das große Stolpern. Wieder mit dem Untertitel Erinnerung an die Gegenwart. Und jetzt eben sind dann die Erinnerungen an die Gegenwart im Haupttitel erschienen. Und das ist eben, das sind 60 Geschichten, die eben diese These, dass wir in einer wahnsinnig schnelllebigen, fast bulimieartigen Zeit. Also es wird alles hineingestopft, was wir von diesem Thema kriegen und dann wird es aber auch ebenso schnell wieder herausgestoßen, ja, ich will nicht gekotzt sagen. Und dann ist es weg, ja. Das ist eine Bulimieform, wie wir mit Gegenwart, wie wir mit Aktualitäten umgehen oder mit Themen umgehen, vielmehr.
Viele dieser Texte erzählen auch vom Nahen Osten, auch gerade in diesem Buch Erinnerung an die Gegenwart. Sie waren vor 14 Jahren zum ersten Mal, glaube ich, in Israel. Sie waren danach immer wieder mal dort, auch in Palästina, im Westjordanland, in Ramallah und Jenin. Was sind die stärksten Eindrücke, die Sie von dort mitgenommen haben?
Ich war das erste Mal in Israel im Jahre 2000, also noch gar nicht so lange her. Und es gab einen großen, schrecklichen Anschlag auf eine Diskothek in Tel Aviv, die ich vom Balkon des gegenüberliegenden Hotels miterlebte. Zu der Zeit war auch Joschka Fischer gerade als Außenminister in Tel Aviv. Es gibt noch Bilder, wie er eben Blumen dort niederlegt. Und damals hatte ich natürlich auch durch den Busfahrer, den wir da hatten, wir sind da mit einer ganzen Bildungs-, also mit einer Theatergruppe durch Israel gefahren. Der hat uns also sehr ideologisch eingestimmt. So ein richtiger Falke, ja, dieser Busfahrer. Also der Blick nach Ramallah, ins Westjordanland, gar nach Gaza, das waren Terroristen sozusagen, die uns da weiß gemacht wurden. Ja, das war eigentlich eine große Ideologisierung, diese erste Israel-Reise. Das habe ich aber erst alles viel später erlebt, als ich dann 3 Wochen in Ramallah war, in so einem ostwestlichen Divan hieß es, war so ein Austauschprogramm. Und eben auch an diesen Checkpoints stand mit einer palästinensischen Autorin, die da meine Gastgeberin war und so miterlebte, was eigentlich eine Besatzung bedeutet. Und da hat sich dieser Blick doch sehr, sehr schnell geändert. Und ich habe dann einen Text geschrieben, der dann ziemlich für Aufsehen sorgte und auch sehr viel auch kritische Reaktionen hervorrief. Das war dieser Palästina-Blues, in dem ich eben das Leben von Palästinensern beschrieb, aus meiner Sicht.
Sie schreiben in dem Band Erinnerung an die Gegenwart, ich gebe zu, dass ich mich nach all diesen Erfahrungen nicht mehr in der Lage sehe, die Motive der einen Seite der jeweils anderen zu vermitteln. Also es klingt nach einer großen Resignation, ja, angesichts dieses Konflikts.
Ja, eine sehr große Resignation. Also ich habe natürlich auch viele Israelis kennengelernt, auch durch meine aktive Zeit in der Autoren-Nationalmannschaft. Wir haben ja die israelische Mannschaft gegründet und eingeladen, hier in Berlin zu spielen. Unter der Schirmherrschaft von Frank-Walter Steinmeier haben wir ein israelisches Team gegründet. Die spielten also Kinder von Großeltern, die hier Deportationen und KZ erlebt haben. Die spielten hier auf dem Olympiagelände. Da wurde die Hymne eingespielt, die israelische, auf dem Olympiagelände, Olympiastadion. Das war ja Nazi-Gelände quasi. Das haben wir schon alles mit dieser Mannschaft, mit dieser Autoren-Nationalmannschaft erreicht. Und das waren Spieler, die natürlich auch seit ihrer ganzen Sozialisation mit diesem Konflikt leben und die auch verzweifelt sind. Und die natürlich immer mit der Angst vor Selbstmordattentaten leben und andererseits aber auch die Empathie für diese andere Seite haben. Und seitdem ich eben diese Israelis kenne, weiß ich, wie aussichtslos eigentlich oder wie schwer es ist, noch Hoffnung zu haben.
Am Schluss sprechen wir noch ein bisschen über Fußball. Wir haben mit den Bällen im Regal angefangen. Sie haben erzählt, dass Sie eigentlich Torwart unbedingt werden wollten. Jetzt sind Sie aber Stürmer der deutschen Autoren-Nationalmannschaft. Wie und wann kam die zustande? Da sind Sie ja schon ziemlich seit den Anfängen dabei.
Ja, die Autoren-Nationalmannschaft gründete sich eigentlich durch die Leidenschaft einiger Spieler, die natürlich selber aktiv waren in ihrer Kindheit und die natürlich diese Kindheit, ähnlich wie das, was ich vorhin über das Theater sagte, die das natürlich verlängern wollten durch das Weiterspielen. Und nun ist es ja so, dass Karrieren im Fußball normalerweise mit 30 enden und in der Nationalmannschaft sowieso. Und wir haben gedacht, wir können dann einfach eine Nationalmannschaft gründen, in der wir noch mit ungefähr 50 spielen können. Das ist eben die Autoren-Nationalmannschaft. Und wir wurden dann vom DFB unterstützt. Wir sind mittlerweile ein DFB-Team. Es gibt 25 internationale Writers League-Teams, also aus anderen Ländern. Ich hatte schon erwähnt, Israel. Wir haben ein türkisches Team natürlich gegründet. Ukraine, Polen, Argentinien, Brasilien. Wir waren in Brasilien, haben gegen Brasilien gespielt. England, Ungarn, Italien, Schweden zum Beispiel. Österreich, ganz schlechte Mannschaft, by the way. Also alle sind sie dabei und wir spielen Europameisterschaften aus. Wir haben immer...
Sie sind Europameister geworden 2010 im
Stadion Rote Erde, also in dem berühmten alten Dortmund-Stadion.
Und Sie waren Torschützenkönig.
Ja, genau, auch das. Und es ist natürlich einfacher, in der Autoren-Nationalmannschaft Tore zu schießen, als, sage ich mal, ich habe ja früher in der Regionalliga gespielt, das war natürlich irgendwie damals ein anderer Ton. Ne?
Wie oft trainieren Sie und wo tun Sie das mit der Mannschaft?
Wir trainieren in Mitte, in der kleinen Hamburger Straße, gibt es so einen kleinen schönen Platz. Ein kleines Stadion, drumherum angesagte Galerien, die Auguststraße, der Funkturm. Und dort spielen wir montags von 20 Uhr bis 9:30 Uhr.
Also jede Woche. Also es wird schon sehr ernst genommen.
Also wer die Mannschaft sehen will, wie quasi der kleine FC Bayern der Autoren trainiert, der kann gerne mal vorbeikommen.
Wie viele sind da so im Schnitt dann auf dem Feld?
Ach, an guten Tagen haben wir manchmal da 25 Leute. Also wir haben eine relativ große Fluktuation und ein relativ großes Team, also ein Kader von 40 Spielern und nominieren dann für Länderspiele immer so ungefähr 18.
Wann stehen die nächsten großen Turniere an? Gibt es schon wieder die nächste Meisterschaft?
Wir hatten jetzt gerade anlässlich der Präsentation unseres Buches Man muss ein Spiel auch lesen können, das ich herausgegeben habe, wo wir ein Jahr lang den BVB, also Borussia Dortmund, begleitet haben. Das übrigens erste Projekt, was es zwischen Fußballern und Autoren gibt, weil die Profis haben mitgemacht an diesem Buch, die haben mitgeschrieben, Sebastian Kehl hat das Nachwort geschrieben, Klopp, der Trainer Jürgen Klopp hat mitgemacht, ein großes Gespräch mit uns gemacht. Also wird ja viel geredet über die Verbindung immer von Literatur, Kultur und Fußball und das ist das erste Projekt, was wirklich wo man sich gegenseitig auch wahrnimmt. Das heißt, man muss ein Spiel auch lesen können. Und dieses Buch ist erschienen, das darf ich jetzt sagen, im Aufbau Verlag bei Blumbar. Darauf sind wir sehr, sehr stolz. Uns gibt es jetzt 10 Jahre und wir haben zuletzt eben im Rahmen dieser Präsentation, Buchpräsentation in Dortmund gegen Polen gespielt. Gegen die sehr starken Polen, gegen die wir verloren haben. Und haben aber auch zuletzt gegen Brasilien gespielt. In Brasilien und zu Hause gegen Brasilien. Anlässlich der WM.
Aha, und wie ging das aus?
Hier haben wir 9-1 gewonnen. Sie haben nicht zufällig in den Unterlagen gelesen, dass ich da einen Doppel-Hattrick gemacht habe.
Nein, das
dann
ist mir leider entgangen. Ich habe viel gelesen,
dann will ich es nochmal erwähnen.
Der Doppel-Hattrick sei nochmal festgehalten.
Ganz genau.
Gegen Brasilien ausgerechnet.
Ausgerechnet gegen Brasilien. Wir haben da 9-1 gewonnen. Man muss sich das vorstellen.
Das
9-1.
Ist groß.
Ja. Und ein paar Wochen später, also ein paar Monate später, gewann dann die deutsche, wir sagen immer die andere Nationalmannschaft, 7-1. Also 9-1, 7-1. Wir haben das quasi, das war so eine Art, wir haben es präludiert.
Sehr gut. Im klassischen Drama gibt es Helden und Schurken, da sind wir wieder bei den Nibelungen. Aber da sind wir eigentlich auch beim Fußball. Was eint Drama und Fußball?
Ja, also ich glaube, so Kunst und Fußball, die Sehnsucht in der Kunst immer nach der Entfesselung, nach den Helden, nach den gefallenen Helden, nach der großen Spannung. Und der Fußball ist natürlich ein wunderbares Spiel, um all das zu produzieren, was die Kunst immer will, nämlich Helden, gefallene Helden, quasi einfache Regeln, die größtmöglichste Spannung, weil einfach das Spiel ist einfach, der Ball ist relativ einfach und doch wieder kompliziert, also wie auch die Kunst, ja, relativ einfach und doch wieder kompliziert. Und es gibt eben einfach eine sehr große Sehnsucht der Kunst und des Dramas und der Literatur nach dem Fußball, weil der Fußball immer das schafft, was wir nicht können, weil der Zufall im Fußball eine große Rolle spielt. Da ist halt ein Ball und er macht irgendwie manchmal, was er will. Und die Spieler sind an unterschiedlichen Tagen unterschiedlich drauf. Das sind die Schauspieler im Drama und im Theater zwar auch, aber die spielen ja immer dieses Verabredete. Also im Fußball kann etwas komplett anders enden. Der Hamlet oder Romeo und Julia meistens nicht. Die werden ja, plötzlich die Schauspieler werfen ja nicht das ganze Konzept über den Haufen und spielen, und das Stück endet plötzlich anders. Aber das ist im Fußball möglich. Man kann noch so trainieren, alles einstudieren. Jogi Löw kann sich seine Gedanken machen über Laufwege und. Wenn der Ball dazu kommt, nimmt das Spiel ganz oft einfach ein oder meistens oder immer einen anderen Lauf.
Und die Schönheit eines Spielzugs, ist das vergleichbar mit Kunst, mit einem schönen Vers, mit einem Gemälde? Also die ästhetische Dimension von Fußball, spielt die auch eine große Rolle?
Ja, es gibt in dem Buch, man muss ein Spiel auch lesen können, über den BVB oder diese Verbindung von Literatur, Nationalmannschaft und BVB, da gibt es eine Stelle, wo Jan Böttcher, ein Autor, einen Pass von Markus Reus beschreibt, einen Außenrisspass, der sehr mit Effet geschlagen eine Höhe gewinnt und dann wieder runterfällt und Aubameyang gewissermaßen nur auf den Fuß. Und wie er diesen Pass beschreibt, das ist quasi Literatur. Und der Pass ist eigentlich Literatur, will der Autor damit sagen. Und das ist, also nicht umsonst spricht man immer noch von den Pässen aus der Tiefe des Raumes. Das ist natürlich ich weiß gar nicht, wer das erfunden hat, aber das ist natürlich eine quasi literaturfähige Beschreibung für Pässe von Günter Netzer.
Ja.
Oder Franz Beckenbauer vielmehr. Franz Beckenbauer war der Mann mit den Pässen aus der Tiefe des Raumes. Also ich habe ja mal eine sehr schöne Begegnung mit Beckenbauer gehabt. Ich musste mal bei Sky mit Rainer Kallmund und Beckenbauer Champions League kommentieren. Und das war sehr spannend. Kallmund hat sehr viele Pizzen gegessen an dem Abend. Und Franz Beckenbauer und ich haben Rotwein getrunken. Und Franz Beckenbauer kann relativ viel Rotwein trinken und ich nicht so viel. Und ich habe aber trotzdem mitgetrunken, weil ich ja nicht immer mit Franz Beckenbauer Rotwein trinken kann. Ich glaube, das war ein sehr denkwürdiger Interviewauftritt. Wenn ich so viel Rotwein getrunken hätte wie beim Sky und wäre heute mit Ihnen aufgetreten, hätte ähnlich viel Rotwein getrunken, dann wäre es ein anderes Interview.